Ihr kennt das, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. In unserem Fall heißt das, nach dem Marathon ist vor dem nächsten Irrsinn, dem nächsten Lauf. Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, so unterschiedlich können die Befassungen nach einem intensiven Wochenende sein. Ja? Also schildern wir mal diese unterschiedlichen Ebenen. Ja? Du hast Top-Läuferinnen und Läufer, du hast Journalisten, so wie mich, du hast Experten, ja, ehemalige Profis, Intensivstbeobachter, Intensivstäter hätte ich fast gesagt, so wie dich, Philipp. Du hast Veranstalter, ja, du hast natürlich alle Menschen, die um den Marathon ja beschäftigt waren. Und die alle machen jetzt, okay, wie war es eigentlich und okay, wie wird es jetzt eigentlich? Ne? Hast du schon einen Strich gemacht für dich?
Ich bin überhaupt noch nicht so richtig wieder im Hier und Jetzt angekommen. Dadurch, dass es ja dann leider, oder was heißt leider, ist ja auch schön, aber es war jetzt aufgrund der Ereignisdichte der letzten Woche gar nicht so richtig möglich, so manche Sachen ein bisschen zacken zu lassen. Es war alles total cool und schön und hat auch riesig Spaß gemacht. Aber ich bin noch gar nicht so richtig wieder im Alltag angekommen, weil irgendwie ja, nach Hamburg ging es direkt weiter nach Wien und von da jetzt gestern zurück. Und wie es dann so ist, erstmal Koffer von der Woche wieder ausräumen und natürlich Family begrüßen und dann auch vielleicht abends noch zu später Stunde mal gucken, dass der überfüllte E-Mail-Posteingang nicht noch größer wird. Und irgendwie, ich bin heute Morgen dann auch, ja, dann bist du auch so im Alltag direkt wieder mit ja, Kleine natürlich fertig machen für die Kita. Und jetzt kam ich tatsächlich 5 Minuten, bevor wir hier aufnehmen, zurück nach Hause. So richtig verarbeiten konnte ich das noch gar nicht. Aber ich fand also Hamburg, muss man ja mal sagen, Hamburg, wo wir auch diesen Livestream machen durften. Da kommen wir später noch ein bisschen ausführlicher dazu. Wir haben noch einen Gast heute, nämlich mit Frank Thaleiser, dem Renndirektor. Das wird bestimmt nochmal ein ganz nettes Recap auch zum Rennen werden. Das war sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also das Gesamterlebnis, sage ich jetzt mal, diese 2 Tage, für uns ging es ja Samstag da schon auch los. Zum einen mit dir, das ist natürlich eh sowieso immer eine Freude, aber zum anderen auch natürlich aus sportlichen Gesichtspunkten, aus einfach Gründen der Laufbegeisterung, die überall spürbar war, wo es sicherlich auch das Wetter eine Rolle gespielt hat. Und ja, das alles in allem, das war schon sehr, sehr schön. Und ja, ich, genau, jetzt nach dem Marathon ist vor dem Marathon, in dem Fall bei mir nicht ganz vor dem Marathon, aber tatsächlich am Wochenende stehen schon die nächsten Lauf-Events wieder an. Da werde ich in München sein beim Wings for Life World Run. Und da werde ich auch selber tatsächlich mal wieder laufen. Kai wird auch da sein, mit dem habe ich gestern noch telefoniert. Da werden wir wieder zusammen laufen. Und für all diejenigen von euch, die nicht beim Flagship Run sein können, wir können ja auch mit der App laufen und alle gesammelten Startgelder, die fließen ja in die Rückenmarksforschung, also ist auf jeden Fall für einen guten Zweck. Und ich bin gar nicht up to date, das hatte ich jetzt gar nicht mehr Zeit zu checken, wie unser Team Bestzeit eigentlich da gerade ausschaut, also wie viele Leute da jetzt unter unserem Podcast und in unserer Podcast-Community da an den Start gehen.
Also auf jeden Fall, das hatte ich letzte Woche schon nachgeschaut, sind sehr viele vom inaktiven Zustand wieder in den aktiven Zustand gewechselt. Das heißt ja, dass du dich wieder angemeldet hast und die Startgebühr wieder bezahlt hast. Das ist ja mal der erste Schritt. Und ich bin irgendwie am Wochenende mit einer Kritik konfrontiert worden. Man kann fast sagen, ich wurde beschimpft über die Art, die wir herausgestellt haben, was unsere Läufer in der Gruppe angeht. Weil wir ja, und ich finde auch zu Recht darauf hingewiesen haben, dass unsere Gruppe deutlich länger laufen als der Schnitt der Menschen, die dort teilnehmen. Ja, das heißt doch, nur weil wir das herausstellen, heißt das doch nicht gleichzeitig, dass wir die Menschen, die nur 5 Kilometer laufen oder nur 3 Kilometer oder nur 1 Kilometer laufen, irgendwie nicht genauso wertschätzen würden in unserer Gruppe. Ja, also nehmt doch bitte das Positive, was wir sagen, als Positives und nicht gleichzeitig, ohne dass wir das je gesagt hätten. Wir haben ja nicht gesagt, ey, übrigens, alle, die nur 5 Kilometer laufen, ja, meldet euch gar nicht erst an, ja, sondern umgekehrt, ja.
Nein,
machst du nicht. Wir sehen ja das Positive, wir sehen ja das halbvolle Glas, ja, wir sehen ja die Chancen, ne, weil wir sind ja Chancensucher.
Das ist richtig.
Meldet euch alle an, ja, lauft soweit ihr könnt, zeitlich, Lust habt, wie auch immer. Das Entscheidende ist ja, dass da möglichst viel an Geld zusammenkommt und wir als Gesamtcommunity irgendwie ein Gemeinschaftserlebnis haben.
Ja, genau, cool. Also darum geht's ja. Und also, was ich sagen wollte, ist, ich bin da gar nicht drauf gekommen, dass man das so interpretieren kann, weil ich glaube, wenn man jetzt uns
hier nicht.
Seit 4,5 Jahren, fast 5 Jahren jetzt zuhört, dann weiß ich gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass wir das so betrachten oder dass wir das so in dieser Form gemeint hätten. Das war ja nur eine Feststellung, dass jeder bei uns willkommen ist, egal wie weit er läuft, aber die Erfahrung gezeigt hat, dass wir im Vergleich zu anderen Teams, die dort starten, durchaus Leute haben, die sehr, sehr weit laufen, was ja unseren Teamschnitt dann dementsprechend hochzieht. Das bedeutet überhaupt nicht, dass wir andere Leute da geringschätzen oder so. Möchten wir hier nochmal mit einem Ausrufezeichen unterstreichen. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen, dass man das so sehen kann. Aber ja, again what learned, um es in Lotters Worten zu sagen.
So it is. Ne? Übrigens, falls ihr im Hintergrund eine Frauenstimme so leicht wie soll ich, in höherer Frequenz reden hört, es ist eine Frau, es klingt entweder nach Spanisch, Portugiesisch oder Griechisch, ich kann es nicht so genau hören. Tatsächlich, was ich sehe, ist halt in einem Nachbarfenster nur eine Hand, die aus einem geöffneten Fenster und einer halb geöffneten Rolllade heraus eine Zigarette immer wieder nach draußen hält, ja, bei diesem mehr oder weniger erregten Sprechen am Telefon offensichtlich, ja, die Kippe immer wieder nach draußen hält, ja, rot lackierte Fingernägel, auf dem Fenstersims ist eine kleine Dose, sie ascht aber nicht in die Dose, sondern auf das Fenstersims, wo ungefähr schon 6 bis 8 andere Kippen sind. Also es hat, ich bin gerade ein bisschen hypnotisiert und angeekelt zugleich, also Jesus Christ, für morgens, wir sind jetzt ja bei einem relativ frühen Zeitpunkt noch für unsere Verhältnisse, für meine Verhältnisse, morgens um 9.22 Uhr schon so drauf sein, herzlichen Glückwunsch. Da geht lieber laufen, ja? Nochmal, ihr seid alle willkommen und wir würden uns super freuen,
steht
wenn ihr noch auf aktiv schaltet für den kommenden Sonntag. Ja, und wo du schon bei Kai warst, der Kai hatte ja auch einen richtig harten Sonntag, weil er ja all diese Dinge, die wir am vergangenen Wochenende in der Lauf-Ausdauer-Szene hatten, auch noch live verfolgt hat. Ja? Also er war natürlich mit dem Stream und mit dem Herzen sicher auch bei Richard Ringer dabei. Er war natürlich bei Amanal Petros und den vielen Startern in London dabei. Hat nebenbei noch den 70.3 Ironman in Valencia verfolgt, weil Dani Kleister, mit der er hin und wieder Rad fährt, dort ihr erstes Profirennen gewonnen hat. Ja, auch dafür Glückwunsch.
Glückwunsch von uns.
Merle Brunet hat an dem Sonntag in Alsdorf die Duathlon-WM wieder gewonnen. Ja, also auch da herzlichen Glückwunsch. Absolut. Ja, da habe ich auch immer noch einen Blick hingehabt. Dann war ja noch Düsseldorf-Marathon. Ja, also da müssen wir auch noch mal. Es ist tatsächlich in der Berichterstattung, wen wundert es, ja, Hamburg, London und Road to Records und so weiter, ist Düsseldorf so ein bisschen hinten runtergefallen. Leider auch auf leichterleg.de, weil das, was Laura Hottenrott da gemacht hat, das war schon was Außergewöhnliches. Ja, weil wir haben ja schon mit ihr darüber gesprochen und hier darüber gesprochen, Hannover war so an der Grenze für sie, weil sie halt relativ kurz vorher noch krank war. Ja, also wenn du 3 Wochen vorher krank bist, das ist ja eigentlich die Phase, ja, wo du die Zuspitzung machst. Ja. Ne? So, das fehlte ihr dann offensichtlich noch, aber ich habe auch gesagt, Chapeau, dass sie das trotzdem in Hannover durchgezogen hat. Ja? Und wir haben ja auch gesagt, vielleicht hätte sie das nicht getan, wenn es nicht deutsche Meisterschaften gewesen wären und die deutschen Läuferinnen und Läufer da so im Fokus gestanden. Wissen wir nicht, aber ja, von der mentalen Nummer her, wenn du 27. in irgendwo in einem Riesenfeld bist, wie in London oder in Berlin oder so, dann machst du vielleicht was anderes. Dann ist sie noch Osterlauf, ich will immer Silvesterlauf sagen, ich weiß auch nicht warum, aber es ist der Osterlauf.
Ist gerade erst der Jahreswechsel hier vonstatten gegangen.
Genau, es hat vielleicht damit zu tun, dass ich so oft noch über Australien nachdenke, aber das ist ein anderes Thema. Dann ist sie dort jedenfalls nochmal ein Zehner gelaufen, ja, also auch Wettkampftempo Zehner gelaufen. Ja. Das ist ja sicher eine sehr richtige Herangehensweise, wenn du nicht einen Marathon vorher und einen Marathon noch nachher hast, sondern wenn du den Marathon noch vor dir hast, dann ist das ja eine super Vorbereitung. Aber dazwischen war das schon nicht unriskant. Ja? Und dann das Ergebnis, dass sie jetzt in Düsseldorf als Zweitplatzierte hinter einer kenianischen Läuferin erreicht hat, das ist einfach super. Ne? 2:26 da zu laufen, das ist auch nicht ganz einfach da, wegen der Rheinbrücken. Ja, das ist wirklich richtig, richtig stark. Ja, und sie hatte gestern oder vorgestern ein Foto gepostet, wo ihr Vater die Flasche anreicht. Über Flaschen anreichen haben wir am Wochenende auch gesprochen, weil ganz so einfach ist das nicht bei fast 20 Stundenkilometern Geschwindigkeit der Läuferinnen und Läufer. Und da siehst du halt, wie der Vater so im, ne, im Aktionsstehen, also er muss ja stehen, ne, aber es ist Aktionsstehen, weil er hat ne, so eine Kampfhaltung, ja, und dann möglichst schnell das mitzuschwenken und damit Laura die Flasche auf jeden Fall kriegt. Ne. Und dann habe ich geschrieben, Power Team, weil das ist ja ein sehr kleines Team. Ne?
Ja.
Aber muss man sagen, ja, Chapeau, die haben eine Menge erreicht. Und dieses Triple im Frühjahr, das musst du erstmal in deinem Kopf ja entstehen lassen. Ne?
Ja, du musst erstmal viele Dinge verarbeiten und dich ja dann auch immer wieder dazu durchringen, dass du dann das als Herausforderung annimmst. Also vor einigen Jahren wäre das, glaube ich, noch undenkbar gewesen, dass man in bis auf den verrückten Japaner Yuki Kawauchi, aber dass man da in so kurzer Zeit, also jetzt nicht Marathons joggt, sondern am Ende ja All-In läuft. Und mit der Vorgeschichte, wie gesagt, Trainingsausfall durch Infekt und so weiter, ist das ja auch dann wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Und es ist beeindruckend, wie sie das gemeistert hat. Platz 2 in bei einem großen, ja, jetzt wieder belebten, sagen wir mal, Marathon in einer deutschen Stadt, das ist auf jeden Fall cool, das ist auch was Cooles für die Vita. 2:26 ist auf jeden Fall, oder 2:26:56, um ganz genau zu sein, ein deutlicher Fortschritt natürlich nochmal zu Hannover. Miriam Dattke übrigens auf Platz 3 gewesen mit 2:28:11, gewonnen hat die, wie du schon gesagt hast, kenianische Siegerin Lea Cheruto in 2:25:23, also alles in allem ja auch dann doch alles relativ eng beieinander gewesen. Und ja, Berichterstattung, wir hatten ja selber ein bisschen was zu tun an diesem Sonntagmorgen. Das heißt, wir waren ja primär damit beschäftigt, den Hamburg-Marathon zu präsentieren. Parallel ein bisschen ein Auge dann, als der Start erfolgt ist, natürlich auch in London gehabt mit einem Second Screen. Aber tatsächlich Düsseldorf hatten wir jetzt nicht live mitverfolgen können. Und ich war auch ein bisschen verwundert, jetzt im Nachgang, wenn man dann so ein bisschen guckt, klar, erste Anlaufstelle ist ja irgendwo dann leichtathletik.de, weil man sich denkt, ja gut, also wenn nicht da, wo sonst, wird vielleicht nochmal darüber was berichtet. Da war jetzt nicht viel zu finden, außer in den Flash-News. Genau, aber das ist halt dann auch, wie ich habe schon gesagt, Maximierung der Ereignisdichte, so viel los, London-Marathon, können wir auch nochmal vielleicht 2, 3 Sätze zu verlieren mit Amanal Petros und natürlich absoluten Weltklasse-Zeiten einmal mehr. Dann war ja übrigens auch noch Road to Records, da war ich ja noch zuvor bei den Vor-Events, Samstag war das ja dann schon, gab es ja schließlich auch einen Weltrekord, einen Women's-Only-Weltrekord. Agnes Djebet Ngetic hat dort Frauen, also wenn Frauen ohne männliche Pacemakerin die 10-Kilometer-Marke auf der Straße auf 29:27 verbessert, gab da im Übrigen noch eine ganze Reihe andere absolute Top-Zeiten, nationaler Rekorde, Area Records und so weiter. Das war schon auch einmal mehr natürlich hochklassig, wobei da der Fokus ja in den letzten Jahren ein bisschen auf kürzere Strecken gewandert ist. Also 10 Kilometer ist da inzwischen das längste, dann gibt es noch 5 Kilometer auf der Straße und ein Meilenrennen. Und genau, da waren aus deutscher Sicht beispielsweise auch Felten Schneider dabei über 5 Kilometer und Sebastian Händel über die 10 Kilometer, die sind da auch ganz gute Rennen auf jeden Fall gelaufen.
Das ist ja im Prinzip auch die Palette der Wettbewerbe, die bei der Straßenlauf-WM stattfinden sollte, ja,
stimmt,
die jetzt ausfällt. Ja. Sie haben für San Diego, die sie geschafft haben, dann keinen Ersatz gefunden. Ja. Also wird die nächste Ausrichtung im nächsten Jahr dann in Kopenhagen erst sein.
Kannst du dich erinnern, wann das letzte Mal passiert ist?
Schon ein Blow für World Athletics. Naja, mit den Absagen, das ist immer so eine Geschichte.
Also, dass so ein Event wirklich komplett ausfällt, verschieben hin und her, das gab es ja auch in Pandemiezeiten doch häufiger und die wurden ja dann nachgeholt, aber so, dass ein ersatzlos
eine
ausfällt.
Eine Hallen-WM ist noch nicht so lange her, ist schon mal ausgefallen. Da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob sie dann wirklich noch eine Vertretung gefunden haben, aber da gab es schon mal größere Verwerfungen.
Okay.
Also auch die jetzt, die ja stattgefunden hat in Nanjing, die ist, glaube ich, 4-mal verschoben worden. Also das war nicht nur Pandemie, also da gab es auch noch ein paar andere Gründe.
Es kommt bei Athleten also natürlich nicht so gut an, verständlicherweise, weil ich hatte auch ja freitags noch, als ich bei Adidas eben diesen Athleten-Panel-Talk moderieren durfte, war unter anderem auch Hobbs Kessler mit auf der Bühne, also für diejenigen, die ihn nicht kennen, sehr, sehr guter und auch noch sehr, sehr junger, muss man sagen, Mittelstreckenläufer aus den USA, war im Olympiafinale, jetzt zuletzt auch in Paris, 3:29er Bestzeit auf 1500, ist nicht so schlecht, kann man sagen, und ist auch der amtierende
Straßenlauf-Weltmeister.
Straßenlauf-Weltmeister. Und der fand das natürlich nicht so gut, als das dann publiziert wurde. Der hat dann nur relativ kurz, aber man konnte dann schon hinter so zwischen den Zeilen lesen, hat er nur geschrieben, rest in peace. Also, ja.
Ja, das, die haben es ja jetzt relativ ambitioniert aufgezogen, nämlich als Massenevent.
Genau.
Ja, also es ist nicht nur eine Elite-Veranstaltung, sondern als Massenevent. Das war ja in Löwen bei der europäischen Variante auch so. Mhm. Ja, da gab es natürlich dann auch sehr kritische Szenen. Ne? Ein Sturz bei den Frauen durch einen der Amateurläufer verursacht.
Ja.
Ja. Da muss ich ganz stark an mich halten.
Ja.
Das ist einfach schlecht, dass die so in den Feldern verwoben sind. Ja, ja. Das ist einfach nicht richtig und nicht gut bei so einer Meisterschaft. Aber das erhöht natürlich das organisatorische Gesamtbudget und natürlich auch die Logistik enorm. Ja, darüber sprechen wir nachher noch mit Frank Thaleiser. Ja, bin ich sehr gespannt, was der so für Gedanken hat nach so einem Marathon. Weil wir gucken ja jetzt auf die sportliche Seite. Ja, das ist ja viel einfacher.
Ja. Ja.
Und eigentlich hatten wir noch überlegt, auch heute mit Richard Ringer zu sprechen, aber der hat die allerbeste Ausrede, die man überhaupt haben kann. Er hat nämlich heute Morgen eine Verabredung zum Radfahren.
Ja.
Lieber Richard, das ist das Allerbeste, was man überhaupt machen kann. Ja, go for it.
Sollte auf jeden Fall Prio sein.
Ja, in der Nähe von München, hallo, besser geht nicht.
Und je Wetter ist auf jeden Fall, wenn das Wetter in Regensburg heute schon so gut ist, dann kann man sich vorstellen, München ist es wahrscheinlich nochmal ein Müh besser.
Heißt doch gar nicht Sonnenburg, heißt doch Regensburg.
Ja. Ich war ganz überrascht heute, ohne Jacke, hier Sonnenschein, blauer Himmel, ich war ganz, ganz verwundert.
Dann ziehst du doch normalerweise sofort blank.
Ja.
Ja, als du noch was drauf hattest, ne?
Ja, genau. Also kurz, weil wir es gesagt hatten, London haben wir natürlich mitverfolgt. Da.
Achso, ja. Ich wollte noch einen kleinen Schlenker zu Richard machen,
weil
wir da gerade waren. Und dann lass uns noch mal ein bisschen mit Muße auf London gucken. Bei Richard könnt ihr ja fast alle Sachen, die er macht, oder vielleicht auch alle, ich bin gar nicht hundertprozentig sicher, also auf jeden Fall sehr, sehr viel, auf Strava angucken. Und nicht nur die Strecken und die Laufzeit, sondern das ist so transparent und das ist wirklich großartig. Ist
cool, ja.
Er hat zum Beispiel jetzt hier das so offen, dass man vom Marathon alle Zwischenzeiten, also jeden Kilometer angucken kann und die Herzfrequenz dazu angucken kann. Schon sehr, sehr spannend. Ja? Also so roundabout Herzfrequenz zwischen 145 und 150. Relativ konstant. Was? Durch.
Das ist sauniedrig.
Ja, das ist, das zeugt jedenfalls für eine sehr, 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 sehr gute Basis.
Wow, krass.
Ja. Kleine Ausschläge nur da, wo es bergauf geht. Und wir hatten ja auch am Wochenende diskutiert, dass der Anfang etwas zu unrhythmisch für ihn war.
Ja.
Ja, also da wurde halt zu stark zwischen schnell, langsam von den Tempomachern hin und her gependelt.
Ja.
In den Kilometerzeiten sieht man das leicht, aber nicht so richtig hart. Ja? Also die sind angelaufen mit einer 2,58, dann eine 2,55. Das ist schon dann diesen Takt zu schnell.
Genau.
Dann folgende Stückchen mit ganz leichter Steigung war. Das sind ja diese kleinen Wellen da, ne? Wenn man runterläuft Richtung Elbe. Dann ging es halt 14 Meter hoch, ja, und da war 3 Minuten. Da ist auch sein höchster Puls, nämlich 152, also bei Kilometer 4. Da bist du natürlich, da haben wir auch gesagt, so am Anfang, da sollte er jetzt noch nicht so aussehen. Ne? Kannst du dich erinnern, dass wir beide unabhängig voneinander gedacht haben, er wirkte da so leicht angestrengt in diesen Passagen.
Angestrengt für die frühe Phase des Rennens auf jeden Fall. Und er hat sich ja wirklich in der Gruppe auch, das hat man gesehen, bewusst sehr, sehr weit hinten gehalten. Das ist ja dann schon ein Indikator, ohne dass du jeden Kilometer-Split bekommst, also wir als in dem Fall Kommentatoren, dass das vermutlich nicht so schnell ist, wie man es eigentlich ursprünglich besprochen hatte, sondern wesentlich schneller.
Ja, und dann ging es halt wieder ein Stückchen bergauf in 3,01, dann ging es bergrunter in 2,58. Das passt dann nicht.
Mhm.
Und das ist dieses Unrhythmische. Ja, dann sind halt zwei Parts, wo es tendenziell deutlicher bergrunter geht. Das ist halt diese Welle da runter in Richtung vom Fischmarkt runter in Richtung Tunnel.
Ja.
2,55 und 3 Minuten bei minus 11 Höhenmetern.
Mhm.
Das sind halt genau diese unrhythmischen Geschichten. Dann ist da mal ein Kilometer mit 3,03 drin. Ja, und danach erst ist diese Phase, wo es dann relativ klein um 3,00 herum pendelt, ja, und das ist ja sicher seine Zielpace da gewesen. Und da hat er dann wirklich Puls 145. Das ist schon auch crazy,
ne? Das ist abgefahren. Also ja. Dann kann man, glaube ich, in Ansätzen erahnen, was für ein krasses Herz er haben muss, weil ja, ich bin Marathon schon über 160 gelaufen normalerweise, ne? Also so zwischen 160 und 170. 170 wäre sehr hoch gewesen, aber sagen wir 165 plus minus hätte ich gesagt. Nicht von Anfang an, aber so ab Mitte des Rennens, dass sich in dieser Region einpendelt. Das ist schon krass. Ja? Schon, spricht ja für einen sehr, sehr gut austrainierten Athleten auf jeden Fall.
Es ist immer individuell. Jeder klar. Schwankt da ein bisschen. Es gibt keine absoluten Empfehlungen oder Zahlen nee. Das ist ja klar. Ne? Und klar, dann so ganz hinten raus ist er natürlich schon noch mal ein bisschen höher, ne? 155, 160 dann im Ziel. Aber das ist ja klar, das ist das Stück da den Gorch-Vorwall hoch und Zielspurt dann. Ne? Da gehst du dann natürlich noch mal ein bisschen hoch. Aber so im Insgesamten fand ich das schon wirklich krass bemerkenswert, wie konstant er da die Herzfrequenz halten kann. Ja, aber klar, am Anfang, ne, da sind halt diese kleinen Höhenausschläge, die diese Strecke hat. Und da war es halt insgesamt ein bisschen zu unruhig. Ich glaube, das hat auch seinen Kopf beschäftigt. Ne? Also ja. Das ist ja etwas, was du da gar nicht haben willst. Ja. Ne? Dass du darüber nachdenkst, oh, das läuft dir gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle, dass wir gleichmäßiges Tempo laufen, ja, sondern dass du die ganze Zeit denkst, Mensch, jetzt sind wir ein bisschen zu schnell und jetzt hier zu langsam und so. Das macht ja was, ne? Und das macht, glaube ich, auch was mit Stresslevel, ne? Also du bringst dich ja in so ein Stresslevel, der außerhalb des normalen Wettkampfbereiches ist, ne? Es ist ja auf jeden Fall eine negative Emotion, die du da wächst, ja? Ja. Und dafür ist die Strecke zu lang, als dass du das jetzt in Energie umwandeln könntest, ne? Also in Adrenalin-Energie umwandeln
genau,
könntest.
Genau, genau, genau.
Ne? Ja. Also schon spannend, ja. Aber erstens großartig, dass Richard das alles so teilt und sehr spannend zu sehen, wie so ein absoluter Weltklasseläufer das bewältigt, ne? Also in London, die haben einen anderen Weg gewählt. Die haben Attacke gewählt. Ja, Startschuss, Attacke, ohne warten.
Also da wurde nicht lange gefackelt. War, glaube ich, die Maßgabe klar, wohin das gehen soll. Es ist bei den Frauen, also da war es keine deutsche Laufprominenz mit am Start, aber bei den Frauen natürlich insgesamt vielleicht das Highlight sozusagen des Marathons natürlich mit einem Weltrekord, auch hier in dem Falle ein Women's-Only-Weltrekord, also in London startet das Elitefeld der Frauen, kriegen den Headstart, die starten einige Minuten früher und laufen dann praktisch ihr Rennen alleine und Tigist Assefa hat sich diesen Weltrekord gesichert in 2 Stunden 15:50, der war zuvor noch gehalten von Peres Cepcic hier. Und hat den eben um eine knappe halbe Minute verbessert. Und ja, bei den Männern ist es so, dass
Amman Alper... Nur nochmal zum Verdeutlichen, ne? Es gibt auch keine Tempomacher dann.
Nee, genau. Ne?
Reines, also nicht nur, reiner Wettbewerb dass da nicht eigentlich. Das Männerfeld um dich rum ist, ne? Sondern es gibt genau. keine Tempomacher.
Ja. Richtig, ja. Und bei den Männern war natürlich, also auch hier vielleicht nochmal um ein paar, so ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, also sowohl bei Frauen als auch bei Männern, da wurde, glaube ich, nicht mit Geld gespart, um so die, wie soll ich sagen, größtmöglichen auch Dichte hier an Laufprominenz zu versammeln. Also bei den Frauen war natürlich auch noch am Start die Olympiasiegerin, Sifan Hassan, es war Joycelyn Chepkosgel dabei, Megertu Alemu und so. Also das sind schon Leute, die natürlich schon richtig was gerissen haben. Und bei den Männern war es im Prinzip nicht so anders. Natürlich Eliud Kipchoge dabei gewesen, Sebastian Saave, Jacob Geblimo als Weltrekordhalter jetzt im Halbmarathon, Alexander Mutiso Muniao und noch viele mehr. Amanal Petros natürlich auch. Und London ist ja auch schon seit Jahren daran, zu versuchen, Weltrekorde zu brechen. Das gelingt leider in London nicht so gut bislang. Also natürlich immer sehr spannende, sehr hochkarätig besetzte Rennen, vielleicht manchmal auch zu hochkarätig, dass dann halt auch am Ende will man sich auch durchsetzen, dann ist vielleicht manchmal so der Aspekt, dass man dann doch nicht so sehr auf Tempo läuft. Auf Tempo sind sie auf jeden Fall gelaufen, weil die da schon relativ schnell angelaufen sind. Die Siegzeit ist auch die zweitschnellste der Geschichte des London-Marathons. Durchgesetzt hat sich nämlich der Kenianer Sebastian Saave in 2 Stunden, 2 Minuten und 27 Sekunden. Und ja, einer, der da eben auch sehr lange mit vorne mitgespielt hat und zeitweise auch die Führung absolut übernommen hat, war Amanal Petros. Der ist in 61:30 die Halbmarathon-Distanz durchgelaufen. Also weit unter, wenn man es hochrechnen würde, unter dem deutschen Rekord von Samuel Fitwi, der ja in Valencia den Rekord von Amanal gebrochen hat um 2 Sekunden. Das nagt sicherlich ein bisschen dran. Jetzt ist natürlich so, dass Amanal in Berlin beim Halbmarathon sich seinen eigenen deutschen Halbmarathon-Rekord nochmal verbessert hatte. Auf unter 59 Minuten. Das gab, glaube ich, sicherlich Selbstvertrauen, da auch dann vielleicht etwas offensiver anzugehen. Ob jetzt eine 61-30, klar, wir haben jetzt das nicht wirklich aktiv verfolgen können, das lief eben, während wir kommentiert haben, so ein bisschen nebenher. Da hat er wahrscheinlich auch nicht so viel Wahl gehabt. Ich glaube, dass hinter London oder in London natürlich sehr, sehr viel wirklich auf dieser Spitzengruppe gelaufen wird und dahinter ist dann nicht so viel andere Optionen. Ne? Nichtsdestotrotz, wahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen, mit der Vorleistung möglich gewesen, die eigene Bestzeit, und dann sind wir automatisch auch wieder in der Region des deutschen Rekordes, hätte ich nicht für unmöglich gehalten, auf gar keinen Fall. Aber 61-30 Durchgang ist natürlich nochmal ein anderer Schnack als roundabout 2:05. Ja? Und ich glaube, das war dann auch so der Knackpunkt, der ihm leider so ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil er dann das auf der zweiten Hälfte jetzt so nicht halten konnte und am Ende in 2:06:30 ins Ziel kam. 8. Platz, London-Marathon ist natürlich trotzdem noch aller Ehren wert, keine Frage. Aber klar, ich glaube, dass er jetzt zeitentechnisch damit nicht so richtig zufrieden sein wird. Er war exakt auch eine Sekunde, das ist natürlich auch Zufall, aber eine Sekunde hinter der deutschen Jahresbestzeit von Samuel Fitwi, die er in Hannover aufgestellt hat. Ja, also das ist sicherlich jetzt nicht ganz so verlaufen, wie Amanda sich das vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz, 8. Platz, starke Leistung. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was sein nächster Marathonstart sein wird.
Also erstmal zeigt das ja, was für eine Klasse insgesamt die deutsche Szene hat, dass wir so lange über die Männer und Frauen da in der Region reden können. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, mutig angelaufen. Das ist eben der Punkt, wenn du keine Tempomacher hast, ja, dann ist halt Rock'n'Roll, ja, und dann gehst du halt mit. Dann bist du plötzlich vorne, ja. Dann haben die vorne nochmal attackiert. Da ist er ja eine Weile noch mitgegangen. Das heißt, da ist nochmal eine Tempoverschärfung irgendwo drin gewesen, ja. Dann hat die gesamte Gruppe ja Eliud Kipchoge schon abgestellt. So, dann denkst du, okay, ich bin auf jeden Fall schon mal vor Eliud. Ja, auch ein Riesending natürlich in seiner Karriere. Die, muss ich dir nicht erklären, wie viel da ja, in Amas Kopf sicher abgegangen ist, ja. Er hat dann hinten leider richtig dafür bezahlt, ja, das ist schade, aber Amar, falls du zuhörst, mit Herz gelaufen, geil, ich mag das total.
Ja.
Ja, ich mag auch diese Art Rennen, ja, ich finde sie noch einen Tacken geiler, als wenn Tempomacher dabei sind, aber klar, wer hat so viel Geld, um so eine große Gruppe an Top-Top-Läufern dahin zu bringen? Ja, du hast gesagt, Achter dazu werden, das ist aller Ehren wert. Vielleicht ist dann auch die Zeit am Ende gar nicht so wichtig, ja, wenn man in so einem Weltklassefeld so performen kann und sehr, 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 sehr lange ganz weit vorne dabei war. Alles cool, gefällt mir gut. Ne? Und was machst du jetzt mit deiner Regeneration? Ja, ne? Dann geht es ja los. Ja, jetzt mal eine Pizza. Ah, ja, so für den ersten Instinkt richtig. Ne? Jetzt ein Bier, vielleicht doch ein alkoholfreies Bier, ja. Und denkt vor allen Dingen gerade nach solchen Extrembelastungen, aber auch im Training, daran, eure nicht nur Kohlenhydrate wieder aufzufüllen, sondern vor allen Dingen auch eure Eiweiße wieder aufzufüllen. Ja. Und dafür haben wir natürlich Simsalabim, unseren Präsenterpartner für unsere heutige Folge. ESN bietet für alle möglichen Dinge wirklich Top-Alternativen an, aber vor allen Dingen auch im Proteinbereich.
Genau, Proteinbereich, das ist, glaube ich, ihr Steckenpferd. Daher kennt man vor allem ESN, aber die machen natürlich heutzutage genauso Performance-Produkte, also auch Dinge, die ihr während des Laufes einnehmen könnt, Functional Food für unterwegs und so weiter. Es ist die Nummer 1 in Deutschland im Bereich Proteine und die entwickeln ihre Produkte mit den weltbesten Athleten. Premium-Qualität made in Germany und ja, über unseren Link www.esn.com/bestzeit. Und mit unserem Code Bestzeit bekommt ihr den immer maximal möglichen Rabatt. Kann mal 20% sein, kann aber bei Aktionen auch deutlich darüber liegen. Also da ist auf jeden Fall sichergestellt, dass ihr über unseren Link das beste Angebot bekommt. Und ja, Proteine sind, wir wiederholen uns hier natürlich, aber sind natürlich wahnsinnig wichtig, gerade auch nach einer Langzeitausdauerbelastung wie dem Marathon, um die muskuläre Regeneration optimal zu unterstützen. Und da braucht es schon plus minus 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Könnt ihr euch mal ausrechnen und vielleicht auf das ein oder andere Lebensmittel schauen, was ihr zu euch nehmt, wie viel Eiweiß da drin ist. Das ist nicht immer ganz einfach. Und ja, mein geheimer Favorite ist das Isoclear. Das ist auch ein Proteinpulver, was mit Wasser angerührt wird. Und ich finde gerade im Sommer relativ leicht, schmeckt ein bisschen fruchtig, so ein bisschen in Richtung Eistee oder so eine Limonade. Schmeckt auf jeden Fall auch top nach dem Sport. Gibt es ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Checkt das mal aus. www.esn.com/bestzeit. Und mit unserem Code Bestzeit gibt es eine Menge Geld zu sparen.
Also ich habe ja immer die Proteinriegel dabei. Ne? Die schmecken nämlich geil schokoladig und kann man immer dabei haben.
Ja. Ne?
Immer ein Notfall in der Seitentasche von meinem Rucksack, muss man nur jetzt aufpassen.
Wenn es Schokolade ist, dass es gar nicht
schmilzt. Genau, dass es nicht dann Milchshake ist. So, ne? Was macht eigentlich ein Veranstalter nach so einem Ding? Ja, erstmal in Urlaub fahren, vielleicht nicht ganz, ja, sondern darüber nachdenken, was war gut, was war vielleicht nur halb gut, was war verbesserungsbedürftig. Und heute ist ja schon wieder Anmeldung für das nächste Jahr.
Richtig.
Ja? Und mit Frank Thaleiser, dem Veranstalter und Renndirektor vom Hamburg Marathon, werden wir genau darüber sprechen. Ne? Über die freien Tage nach einem Marathon.
Ja, und da ist er auch schon bei uns zu Gast, Frank Thaleiser, Veranstalter und Renndirektor des Fassbar-Marathon Hamburg. Sieht aus wie das blühende Leben, hätte ich fast gar nicht gedacht. Also wenn man so mitbekommt, auch hautnah, was da alles natürlich im Vorfeld von so einem großen, man muss ja fast sagen Multisport-Event, das Ganze geht ja schon Samstag los, alles auch an kurzfristigen, vielleicht auch kleineren Herausforderungen immer, was es da so mit sich bringt und vielleicht nicht ganz so viel Schlaf dafür. Siehst du schon sehr erholt aus. Montag komplett durchgeschlafen, Frank, oder wie hast du es gemacht?
Tatsächlich, das ist ja das Problem, was die meisten Leute immer denken, dass mit Sonntag 17 Uhr die Veranstaltung beendet ist. Alles ist aufgeräumt, alles ist weg, keiner mehr im Hotel. Nein, wir haben tatsächlich Montag 17 Uhr die letzten Athleten nach Hause gefahren, die Hotelübergabe halt gemacht. Und wenn man jetzt bei uns einmal ins Büro schaut oder bei uns ins Lager schaut, da sieht es halt aus wie Donnerstag vor der Veranstaltung. Also tatsächlich werden wir noch eine Woche abarbeiten. Fängt damit an, Brillen, Kopfhörer, Kreditkarten, sonstige persönliche Utensilien, die hier liegen, müssten versendet werden in alle Herren Länder. Das ist schon sehr interessant, was manche Leute mit zum Laufen nehmen und nicht wieder mit nach Hause nehmen.
Also vielleicht sind da ja auch ein paar Sachen dabei, die sie nicht wieder mit nach Hause nehmen wollen. Ja, es sind aber keine lebenden Gegenstände. Also keine Hunde, Katzen, Tiere, Ehemänner,
Familienmitglieder. Tatsächlich gucken wir mal nach 5 Tagen in den Beutel rein, warum es so duftet. Und ob etwas anfängt zu leben. Dann nehmen wir uns tatsächlich auch die Freiheit heraus, das dann zu entsorgen.
Ja. Also ich bekenne mich schuldig. Ich habe natürlich Klassiker, ja, wieder im Ü-Wagen mein Ladekabel von meinem Laptop liegen lassen. Ja, absoluter Klassiker, ne? Abgestöpselt im Gespräch, ja, natürlich liegen lassen, ne? Und natürlich sind ja nicht kompatibel. Das eine passt ja nie mit dem anderen zusammen, grauenvoll.
Ja, ja, aber ich kenne den Inhaber des Übertragungswagens, Ralf. Und wenn du möchtest, frage ich ihn, ob er dir das zuschicken kann.
Er hat sich unmittelbar gemeldet, als da war dann, so warst du, Ralf, aber schon auf dem, oder wahrscheinlich schon im Zug und hat sich bei mir gemeldet, Jan, und hat geschrieben, hey, ich habe hier was gefunden, wem gehört das?
Hab ich habe gleich, reumütig aufgezeigt und meine Adresse weitergegeben. Also ich bin sehr guter Dinge. Vielen Dank, Jan, ja, dass ich es wiederbekomme. Ich hatte ja auch noch einen sehr stressigen Sonntag, weil ich musste ja noch meine Mannschaft anschauen, die verloren hat. Ja, da geht's ja dann direkt weiter. Ich müsste noch Bastogne-Lüttich angucken, ich müsste noch Düsseldorf-Marathon nachschauen und so weiter. Alles das, was an so einem Laufsonntag passiert ist, Frank, schaust du das dann alles nochmal an? Schaust du unseren Livestream nochmal an? Aber jetzt, noch nicht jetzt.
Das habe ich tatsächlich, das mache ich abends dann schon,
Okay.
weil tatsächlich fallen mir oder während der Veranstaltung bin ich eigentlich schon am Aufarbeiten. Was müssen wir verändern im kommenden Jahr? Wo fehlen uns Leute? Wo sind Dinge hinter den Kulissen vielleicht nicht so gut gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben? Und woran lag das? Weil genau in dem Moment prägst du dir es ein und du weißt, es kommende Woche, wenn wir hier in den einzelnen Bereichen zusammensitzen, dann hast du das präsent. Es ist also bei mir nicht so, dass ich da jetzt 6 Stunden stehe und wir uns abfeiern, sondern das ist auch 6 Stunden Anspannung und da guckst du genau hin, wo haben die Helfer funktioniert, wo haben wir funktioniert. Und die Anspannung lässt tatsächlich erst so nach einer Woche nach.
Ohne jetzt schon vorzugreifen, es gibt ja ein paar Veränderungen. Wir haben halt erstmal unter den einen Part, den du ja bei uns auch im Live-Interview genannt hast, den leistungssportlichen Part einen Strich drunter gemacht und gesagt, sehr geglückt. Natürlich kann man immer über noch mehr Erzielung von persönlichen Zielen reden und so weiter, aber das ist ja nun mal Leistungssport. Ja, aber insgesamt sehr geglückt, weil aus einem vergleichsweise kleineren Elitefeld sehr, sehr gute Leistungen, auch in der Breite sehr, sehr gute Leistungen herausgekommen sind. Und der zweite Part, der war dir ja fast noch wichtiger, dass alle anderen dahinter nicht nur gut gelaunt, sondern vor allem auch gesund nach Hause kommen. Ihr hattet einen medizinischen Notfall. Wie ist da der Stand und wie ist das halt insgesamt von dir bewertet?
Also medizinische Notfälle gibt es deutlich mehr. Ist immer die Frage, ist eine richtig dicke, fette Blutblase und du kommst nur noch auf einem Bein nach Hause, ein medizinischer Notfall, oder ist das halt der Kollateralschaden, den du als Marathonläufer oder Läuferin halt mit nach Hause nimmst? Nee, tatsächlich hatten wir fast an der gleichen Stelle wie im letzten Jahr einen Zusammenbruch eines Läufers, der wiederbelebt werden musste, der glücklicherweise genau an der Unfallhilfsstation an dieser Stelle zusammengebrochen ist, dass also direkt die lebenserhaltenden Maßnahmen wieder eingeleitet werden konnten. Dem geht's gut, der liegt noch im Krankenhaus, ist aber tatsächlich über den Berg. Und von daher sind wir glücklich, dass wir dann tatsächlich alle ins Ziel bekommen haben. Und das ist tatsächlich der eine Punkt, wo wir gesagt hätten, da sieht am Montag die Welt anders aus, wenn das jetzt so unglücklich ausgegangen wäre wie im letzten Jahr. Aber ja, wir sind am Morgen zu früh oder zu dicht in den Startblöcken rausgelaufen und das war dann eigentlich mir schon klar, dass uns das zwischen 3 und 4 Stunden ankommenden Läufer und Läuferinnen ein Stück weit auf die Füße fällt. Und wir tatsächlich auch die Marathonis in den Zielkanal der Staffeln einleiten mussten. Und das nicht nur einmal, sondern 8 bis 10 Mal. Und das lag tatsächlich daran, dass die Volunteers bei der Medaillenübergabe zu nett waren und zu viel halt mit den Ankommenden gesprochen haben, was ja eigentlich auch gewünscht ist. Da freut sich jeder drüber. Und das ist dann da, wo man eingreifen muss. Wir haben die Medaillenausgabe ein Stück weit halt verändert und danach funktionierte das. Aber wenn dir da in dem Moment noch jemand im Ziel zusammenbricht, sieht das halt auch ein Stück anders aus. Und das Dritte, das weiß ich gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, beim Zieleinlauf der Frauen haben die Volunteers vorne den Zielkanal noch zugesperrt gehabt mit einem Seil.
Und gesehen habe ich es, aber es war.
Ich habe es nicht schnell, gesehen, weil ich bei Richard schon stand schnell. Und wir standen leicht versetzt.
Also gesehen habe ich es, aber ich habe gedacht, okay, jetzt müssen sie weggehen und dann gingen sie weg, ja.
Ja, genau das habe ich auch gedacht, aber bei mir war das schon 3-mal mehr, sie müssen da weggehen.
Ja, das ist schon klar, ja.
Und tatsächlich haben sie Wokenisch halt einfach zu spät halt gesehen und das ist halt, wenn sie an der Stelle nicht gesehen hätte, ne, wäre das halt die dritte mögliche Katastrophe gewesen. Also von daher sieht man mal, wie komplex so eine Veranstaltung ist. So hat alles funktioniert. Aber man ist immer so ein Stück weit an der Situation, boah, musste jetzt nicht sein.
Der Punkt ist ja immer, was viele Leute total vergessen, auch in der Nachbetrachtung, ja, weil du kennst das ja auch, ja, die Leute, die irgendwas sagen, kann doch nicht sein, wie kann das sein und so weiter. Das ist eine laufende Veranstaltung, niemand hält die an, auch du nicht, Frank, logisch,
genau.
Weißt du selber, genau. Ja, du kannst nicht auf Stopp drücken und sagen, Sekunde mal, da, hier, rüber und da, du, es geht halt einfach weiter und da kommen ein paar tausend Leute, da kannst du nicht sagen, jetzt stoppen wir mal kurz, das ist einfach nicht möglich, ja.
Genau, das funktioniert nicht und das habe ich ja auch schon am Sonntag gesagt, wir arbeiten mit Menschen zusammen, wir sind selber Menschen und es sind ganz viele Freiwillige, die ihren super, super Job halt machen und da kann man auch keinem tatsächlichen Vorwurf machen, dass irgendwann mal etwas nicht funktioniert.
Ja, Punkt, ne? Ist so. Ja.
Punkt.
Ja. Wenn man mal nicht nur, wir haben ja schon gesagt, spitzensportlich war das sicherlich ein herausragender 39. Hamburg-Marathon, aber auch mit einem Blick auf die Teilnehmerzahlen aufs Laufwochenende gesamt betrachtet, war das für euch ein Rekordwochenende? Ich glaube, ich habe in einer von den offiziellen Pressemitteilungen gelesen, es waren 38.000 mit Zehntel am Vortag, also die Kinderläufe und so, 38.000 Menschen, die ihr sozusagen laufend durch Hamburg geschickt habt mit Staffel, mit Halbmarathon, mit Marathon. Gab es das schon mal in der Größenordnung? Man muss auch nochmal hinzufügen, wir haben es, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt, aber ihr wart ja auch in allen Wettbewerben im Vorfeld teils ja auch schon recht lange ausverkauft.
Also wir waren beim 38. ja auch ausverkauft, etwas später. Also von daher hatten wir die gleiche Teilnehmerzahl wie 2024. Wir haben aber tatsächlich mehr Halbmarathonis und mehr Marathonis im Ziel. Also die No-Show-Quote war extrem gering. Wir hatten 11% nur beim Halbmarathon, was für uns wirklich überraschend ist, und 15% beim Marathon. Das heißt also gleiche Anmeldezahl, aber mehr Finisher im Ziel.
Das heißt, nächstes Jahr dann zum 40. die 40.000 Menschen, die ihr durch Hamburg bewegt?
Also wir sind ja jetzt seit 39 Minuten in der Anmeldung. Und sind ein klein wenig, waren wir angespannt, weil wir ja zum 40. ein neues Konzept oder ein verändertes Konzept haben. Wie beim 30. wird es einen Dualstart beim Marathon halt geben, eine zweite Welle aus der Straße an den Gerichtshöfen, wo jetzt halt der Halbmarathon rausstartet. Und deswegen wandert der Halbmarathon, wie in Amsterdam übrigens auch, wo 20.000 Menschen im Halbmarathon laufen, auf 14 Uhr. Und deswegen sind wir auch erst heute in die Anmeldung gegangen, weil wir das gut vorbereiten wollten und jedem gestern in dem Newsletter nochmal erklärt haben, wieso, weshalb, warum wir das halt machen. Jede Veränderung ist in der Weltgeschichte problematisch. Hatten wir jetzt auch die ersten 30 Kommentare auf den sozialen Netzwerken sind komplett negativ gewesen. Wobei ich jetzt sage 30 bei der Anzahl der Leute, die wir fördern oder einladen, ist das wirklich gering. Aber man liest 30 negative Dinge und dann hinterfragt man sich schon, machen wir das Richtige?
Das bleibt eher hängen, als dass natürlich Menschen, das ist aber so einfach die Dynamik auch in den sozialen Medien, also die Leute, die sich über was aufregen wollen, haben eine viel höhere Motivation, weshalb auch immer, dem Ganzen dann auch das Ganze in Wort und Schrift zu verfassen, während diejenigen, die das vielleicht akzeptieren oder gar gut finden, das nicht unbedingt zum Ausdruck bringen möchten, sondern irgendwie dann wahrscheinlich die schweigende Mehrheit sind.
Und der Algorithmus befördert natürlich genau die laut schreien. Das heißt, die Rotation ist da natürlich viel größer. Ja, dass man Sachen unterschiedlich betrachten kann, aus deiner Sicht, aus Sicht von Profiläufern, aus Sicht von 2-Stunden-Läufern Halbmarathon und 4-Stunden-Läufern Marathon, ist ja selbstverständlich, weil jeder hat eine etwas andere Perspektive auf sein Erlebnis da in diesem Gesamtkonstrukt Wochenende Laufen in Hamburg. Das ist nun mal so. Ich würde immer dafür plädieren, dass man erstmal sich anhört, ne, was der Hintergrund ist, warum ihr das macht, was vielleicht ja auch der Vorteil sein kann. Ja, ich hatte zum Beispiel am Sonntag auch noch eine Szene, wo ich gedacht habe, wow, das kann kritisch werden. Das war halt, als die Elite-Läufer auf die langsamen Halbmarathonis aufgelaufen sind. da waren aufgrund halt auch der, der Baustellensituation an der Binnenalster, da waren ein paar heikle Szenen, weil die ja einmal die Laufbahnen kreuzen müssen. Ne? Also da, wo die kurz vor der Teilung der beiden Strecken müssen ja die Laufbahnen gekreuzt werden. Und natürlich ist jeder, der im Halbmarathon da unterwegs ist, nicht immer mit einem Rückspiegel unterwegs. Das ist doch auch klar. Und die Jungs und Mädels kommen da mit 20 km/h angebrettert, plus Führungsfahrzeug, Kameramotorräder, Fotografen und so weiter. Da ist natürlich schon was los. Potenzielle Gefahrenstelle. Ist, glaube ich, alles gut gegangen. Aber da waren ein paar Situationen, da habe ich gedacht, hui, der Unterschied in der Geschwindigkeit.
Mit Richard auch eine Situation.
Ja, der Unterschied in der Geschwindigkeit macht's ja. Ja, das ist ja auf der A3 genauso wie da an so einer Stelle. Ja, wenn man gleich schnell unterwegs ist, ist es nicht so dramatisch. Aber je größer der Unterschied ist, umso schlimmer ist es. Diese Situation wird es ja jetzt nicht mehr geben beim nächsten Mal, ja, weil die Dinger klar auseinandergezogen sind. Plus, wenn ich es richtig weiß, 8.30 Uhr Start, ne? Also deutlich mehr. Das heißt, du hast weniger Probleme mit potenzieller Wärme in Richtung Mittag, ne?
Das kann man tatsächlich alles so verargumentieren, Ralf.
Also ganz andere Hintergründe.
Das Einzelschicksal in dem Moment, ich möchte nicht um 14 Uhr laufen und ich möchte nicht auf dieser Strecke laufen, ist ja dann aber trotzdem nachvollziehbar. Die Problematik ist dann aber, Verständnis für uns aufzubringen. Also es ist ja nicht eben mal so, dass wir zur Stadt Hamburg gehen und sagen, wir möchten jetzt mal was ändern und eigentlich wollen doch 5.000 Leute laufen, aber die 5.000, die bekommen wir halt nicht runter, aber wir zwängen sie trotzdem in die Messehallen und in die Startaufstellung. Dann kommt die Kritik, wie könnt ihr die Messehallen so voll machen, wie könnt ihr die Startaufstellung so voll machen, ich konnte gar nicht laufen die ersten 15 Kilometer. Das ist das Resultat davon oder wäre es, wenn wir die Situation jetzt nicht so aufsplitten. Für den einzelnen Läufer, wie gesagt, der denkt ja auch, dass 17 Uhr Sonntag alles vorbei ist und kann sich auch nicht vorstellen, dass 15 Menschen ein Jahr lang an dieser Veranstaltung halt arbeiten. So, kann ich alles nachvollziehen. Also tatsächlich ist es ja deswegen auch so gewesen, dass wir 2 Stunden 30 Zielzeit beim Halbmarathon gehabt haben, weil die Berechnung lief dann, dass man bei der Trennung Halbmarathon, Marathon vielleicht auf 10, 20, 30 langsame oder ganz langsame Halbmarathon-Läufer oder Läuferin mit dem Feld halt aufläuft. Und es hat sich aber so ein Stück weit ergeben, weil wir sie, die ganz langsam nicht aus der Ergebnisliste rausgenommen haben, konsequent, dass man dann gesagt hat, okay, die stehen in der Ergebnisliste und mittlerweile haben sich auch 3:30 oder 4 Stunden Halbmarathonläufer angemeldet, die dann jetzt tatsächlich vermehrt auf der Strecke gewesen sind. Dazu kam ja beim Halbmarathon noch, dass wir keine Streckenfreigabe der Polizei bekommen haben und 8 bis 9 Minuten auch noch später gelaufen sind.
Ja, 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 ja. Das kommt sicherlich erschwerend hinzu, weil das war ja wirklich dieser ganz kleine, also wie soll ich sagen, Streckenabschnitt ja nur, weißt du, das war dieser eine Kilometer, das hast du bei der Spitzengruppe der Männer gesehen und dann bei Richards Verfolgergruppe, ja, genau. Dass es da ein paar haarige Situationen gab, weil die auch Ideallinie natürlich gelaufen sind, aber vielleicht auch zu zweit, zu dritt nebeneinander, vielleicht Knopf im Ohr, kriegen das nicht mit, ja. Elektrofahrzeuge und so weiter. Ja.
So, und da kommen dann halt tatsächlich auch wiederum diese Punkte halt zusammen. Was mir allerdings auch schon morgens um 8:30 beim Start vom Halbmarathon klar war. Und dann siehst du aber auch wieder, dass zum Beispiel dann die Polizei, die hat natürlich ihre Regeln und ihre Abläufe, sie dann aber auch gar nicht so in dem Thema sind, dass das, wenn wir jetzt 9 Minuten später rausgehen, wie an einer anderen Stelle der Rattenschwanz, anderen Stelle halt Probleme halt bekommen. Und das ist das, was mir während der Veranstaltung durch den Kopf rotiert, weil du weißt, okay, du läufst jetzt mit dem Halbmarathon raus, aber du kannst auf die Uhr gucken und weißt, in einer Stunde, 16 Minuten wirst du woanders ein Problem haben. Da kannst du die Uhr nachstellen.
Ja, das ist das, was ich sage. Weißt du, diese Komplexität, die muss ja auch keiner deiner Kunden auf dem Schirm haben. Das ist dein Job. Ja, das ist euer Job, das zu klären, mit den entsprechenden Organisationen, mit den entsprechenden Institutionen zu klären. Ja, deshalb macht man eine erfolgreiche Veranstaltung, weil man in der Lage ist, diese Komplexität zu überreißen und die die Dollpunkte zu erkennen und zu managen. Ja, das ist so. Aber am Ende bleibt ja das Erlebnis von möglichst vielen Leuten soll ja positiv sein. Ja, die sollen ja da rausgehen und sagen, ich bin vielleicht heute nicht Bestzeit gelaufen, aber es war ein geiles Wochenende in Hamburg.
Also wenn man ja die Reaktion guckt, wobei man muss natürlich
mehrheitlich ist es so, gar keine Frage.
Hammer. Das Wetter macht natürlich ganz, ganz, ganz viel.
Ne? Ja, aber wenn dafür du bist du doch verantwortlich. Sorry.
Das ist ja auch dein Job.
Genau. Hab ich vergessen. Hat die letzten 4 Jahre ja auch hervorragend funktioniert, aber das ist tatsächlich, wenn Läufer oder Läuferin einen schlechten Tag haben, der ja auch bei vielen ja auch sein kann bei der Masse und dann noch schlechtes Wetter ist, dann bist du wirklich als Veranstalter für alles verantwortlich.
Ja, das ist so, aber unterm Strich ist es ja auch der Reiz so einer Veranstaltung. Erstmal finde ich es schon, wenn man sich rein die Zahlen anguckt, fast überwältigend, wenn man sagt, okay, man bringt einfach mal eine Kleinstadt nochmal zusätzlich nach Hamburg und lässt die alle gleichzeitig laufen. Ja, das ist ja der Punkt. Ja. Und selbst medizinische Situationen, die entstehen können, die entstehen ja auch im normalen Leben bei dieser Größe von einer Menschengruppe, ja, entstehen die sonst auch. Das wird ja nur herausgezogen als eine Schlagzeile, weil Laufen und sich bewegen und Sport treiben nicht gleichzeitig attributiert wird mit, da können auch mal Probleme auftauchen. Ja. Ne? Aber in der Gesamtheit von 40.000 Menschen ist es ganz normal, dass an einem Sonntag mal Probleme auftauchen können. Ja, das ist so. Einfach statistisch. Man will das nicht, aber die Realität ist ja eine andere. Deshalb muss man sich darauf einstellen. Und wenn ich das sagen darf, natürlich ist es ein bisschen Glück, dass dann so ein Fall da an der jeweiligen medizinischen Verpflegungsstelle aufgetaucht ist. Aber ich habe ja die Notärzte morgens gesehen. Die sind natürlich schon extrem gut. Ne? Die sind auf dem Motorrad unterwegs. Die wissen sehr, sehr, sehr genau, was sie machen. Und die wissen natürlich auch, ab welchem Punkt potenziell die Gefahr größer wird, je weiter man hinten in die Wärme reinkommt und so weiter und so weiter. Das sind ja dann die Probleme, die sich stellen. Ne?
Das ist ja zum Beispiel auch, wir setzen ja mit den Sicherheitskräften nach einer Veranstaltung und vor einer Veranstaltung ja zusammen. Dann gibt es ja die Auswertung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei Kilometer 5 etwas passiert. Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei Kilometer 40 etwas passiert? Und dementsprechend sind die Unfallhilfsstellen auf der Strecke ja auch besetzt. Genau. Und man muss Glück haben. Auf der anderen Seite glaube ich auch, das war ja auch wieder ein junger Mann. Im letzten Jahr war es auch ein junger Mann, dass der Hinweis, bitte checkt euch vorher. Im Moment so ein klein wenig verhallt und die jungen Leute eher denken, dass es dein Alter, Ralf, betrifft oder mein Alter und sie in der Blüte ihres Lebens überhaupt nicht
touchable sind.
Ja, genau.
Aber
das ist leider ein sehr großer Trugschluss.
Lass uns ehrlich sein.
Waren wir auch, oder? Wir was willst du jetzt sagen?
Wir haben uns auch für unkaputtbar gehalten, jetzt mal ganz ernsthaft. Ja, also in der Zeit, als wir Sport getrieben haben, bin gespannt, Frank, was du sagst. Wir sind ja relativ nah altersmäßig beieinander. Wir sind auch mal gemeinsam 4x4 Staffel gelaufen. Ich habe in der Zeit maximal einmal eine sportmedizinische Untersuchung mit einer Herzuntersuchung gehabt. Maximal einmal.
Tatsächlich, ich weiß nicht, ob du im Kader warst.
Ich war im Kader, ja.
Aber die Bundeskader sind einmal im Jahr in Saarbrücken gecheckt worden. Wobei ich jetzt auch noch mal gelernt habe, weil wir einen Partner auf der Messe hatten, Cardisio, die ein dreidimensionales EKG machen, was zu 90% dir sagt, ob du gesund bist oder nicht. Dass bei einem Belastungs-EKG 50% erfasst wird und bei einem normalen EKG 25%. Das heißt, selbst beim Belastungs-EKG kannst du Glück oder Pech haben. Und wir haben an den zwei Tagen aufgrund der geringen Kapazität, weil du brauchst eine Viertelstunde pro Patient, haben die an zwei Tagen auf der Messe 80 Patienten halt gehabt. Und da ging an 6 die Empfehlung, nicht zu starten.
Oh ja.
Wenn du das jetzt auf 15.000 oder nur auf 13.000, die dann tatsächlich losgerechnet, hochrechnest, dann hast du 1.000 potenzielle Fälle auf der Strecke.
Da kriegst du schon leicht Angst, oder?
Ja. Da kriegst du schon Angst, ja. Hm.
Gut, rechnen wir mal ein, dass vielleicht diejenigen dazu dem Stand hingehen auf der Messe, die vielleicht schon ahnen, könnte ein Problem sein, weil sie vielleicht einen Infekt hatten oder haben, wie auch immer. Ja, also weil, warum gehst du so unmittelbar kurz vorher hin? Weil du ja denkst, habe ich nicht gemacht, vielleicht sollte ich es doch besser tun.
Ja, tatsächlich am Freitag waren es überraschenderweise 2 Frauen. Und die eine hatte die Vorahnung und die andere war komplett überrascht.
Okay. Also so, spannend. Also unterstreicht ja nur, Leute,
appellieren, ja, an, also an euer...
Macht es wirklich sagen, regelhaft, das ist total wichtig, ja.
Ja,
ja. Ja. Wir sind also alle nicht unkaputtbar, auch wenn wir das alle gerne wären, aber sind wir leider nicht.
Tatsächlich hatte ich das Gefühl im Ziel, dass die besser vorbereitet gewesen sind und den Appell trinken, trinken, trinken auch umgesetzt haben. Also im Ziel gab es weniger Zusammenbrüche als im letzten Jahr. Wobei im letzten Jahr war es, ich sag mal, genauso warm ab 13 Uhr. Aber da war die Situation so, dass wir vorher eher eine Kältephase hatten.
Ja.
Und jetzt waren wir schon, ne, 10, 14 Tage in einer wärmeren Phase, wo die Läufer und Läuferinnen, glaube ich, sowieso schon mehr drauf geachtet haben, halt zu trinken. Und dadurch kam die Hitze jetzt nicht plötzlich, sondern sie waren ein Stück weit vorbereitet. Und das hat man im Ziel schon gemerkt.
Ja, das ist alles super spannend, auf was für Aspekte du und ihr als Veranstalter achtet und achten müsst, die man, nochmal, keiner, der sich da anmeldet, muss das haben. Ne? Klar, das sich selbst checken ist das verantwortliche Sein für sich selber, aber alle anderen Dinge nicht. Lass uns doch noch einen kleinen Blick vorauswerfen. Nächstes Jahr haben wir gesagt, ja, kleines Jubiläum. Etwas anders aufgestellt. Schaut euch das gerne nochmal an. Ist alles dargestellt auf der Seite des Haspa-Harburg-Marathon. Aber gibt es eine Special Edition? Gibt es Special Aktionen? Gibt es Promis, die laufen? Nächstes Jahr ist immer noch keine Olympischen Spiele. Du hast die Europameisterschaften nächstes Jahr, nicht die WM. Also es ist wieder ein anderes Jahr, so wie jedes Jahr ja ein bisschen anders ist von den Großereignissen.
Ne? Ralf startet jetzt den Aufruf für die Verpflichtung von Content-Creator-Teams bei großen Marathons jetzt.
tatsächlich haben wir zum 30. alle Sieger und Siegerinnen der ersten 30 Ausgaben nach Hamburg eingeladen, die wir tatsächlich noch in irgendeiner Form angetroffen haben. Mit Kenia funktioniert's, mit den ganzen Polen, den ersten Sieger, das hat alles funktioniert. Tatsächlich ist Äthiopien ein klein wenig lost. Die sind abgetaucht manchmal, also nach der Laufkarriere gehen die tatsächlich so im Alltag unter, möchte ich es mal sagen. Das war schon sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass wir in diese Richtung auch wieder gehen. Was wir mit Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorhaben, weiß ich noch gar nicht. Wir haben ja jetzt noch 51 Wochen Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Waren jetzt tatsächlich so in der Planung mit der ganzen Umstellung Halbmarathon und Marathon halt beschäftigt, dass wir dann, wenn wir das jetzt aufgearbeitet haben, in der kommenden Woche mal schauen werden. Also die Marathonmedaille finde ich jetzt schon sehr gelungen. Also die letzten Jahre fand ich sie auch sehr schön, aber zum 40. Wenn die Entwürfe so umsetzbar sind, wird das ein richtig schweres Ding, um es mal so zu sagen. das kann ich halt schon sagen. Und Da muss man mal gucken. Ich arbeite jetzt 51 Wochen am Wetter, dass es so bleibt, wie es am Sonntag gewesen ist. Und dann gucken wir mal.
Nochmal abschließend vielleicht noch eine Frage, weil wir haben natürlich auch schon über London gesprochen und so weiter. Hättest du überhaupt Interesse, in die Reihe der Major aufgenommen zu werden?
Spitzensportlich spielte der ja schon mit.
Er denkt nach. Oder er denkt nach, was er jetzt sagt.
Beides. Also tatsächlich, die ersten, ich glaube, 35 Marathonveranstaltungen in der Welt, gibt es eine Veranstaltung, die auf ein Label verzichtet. Wir haben kein Bronze-Label, kein Silber, kein Gold, kein Diamond. Wir würden auch ein Diamond-Label bekommen mit unserer sportlichen Leistung, mit dem Livestream, mit all dem, was wir halt haben. Wir wollen bewusst keins. Also wir sind das kleine Hamburger Dorf in der großen Welt, die sich dann halt auch ein Stück weit freier bewegen können als zum Beispiel ein World Marathon Majors, wo du dich ja dann mit deinen Kollegen ganz eng abstimmen musst, was jeder darf oder was er nicht darf. Mhm. Und das finde ich gerade das Schöne halt in Hamburg, dass wir ja etwas rechts oder links daran uns halt bewegen, aber trotzdem halt erfolgreich sind. Also wir werden tatsächlich, ich will nicht sagen bedrängt, aber schon sehr nett doch aufgefordert, ein World Athletics Label uns auf das Poster halt zu hängen. Aber ich finde, ja, es ist toll, vielleicht sowas zu haben und manche Veranstaltungen brauchen das halt auch, aber ich finde es auch klasse, wenn es halt ohne funktioniert und die Menschen, die halt zu uns kommen und laufen wollen, das dementsprechend halt honorieren.
Ja. Ja, vielleicht ist das ja sogar das wertvollere Label. Ich weiß gar nicht, klar, Major, die sechs Dinger, das wollen schon viele einmal abhaken in der Lauf-Community, ja. Aber es wird ja jetzt erweitert auf 7, 8, vielleicht 9. Gleichzeitig ja logischerweise auch damit eine kleine Verwässerung, ja, das ist so. Ja, 9 so Sterne zu haben, ist dann schon eine ganz andere Hausnummer, ja, auch einfach aufgrund der Reisen, ja, wenn du dann
Die ersten sechs waren schon sehr teuer.
Genau, die ersten sechs waren schon einen kleinen Wagen, ja, oder einen Mittelklassewagen. Dann kriegst du Sydney noch dazu, wahrscheinlich dann eins in Asien und vermutlich ja eins in Afrika. Das sind auch
Kapstadt habe ich schon gehört, soll nächstes Jahr kommen.
Das sind halt auch keine Kurzfristreisen. Ja. Aber vielleicht passt es ja auch zur Freien und Hansestadt, dass auch der Marathon dort so ist, wie er ist.
Genau. Aber auch dazu nochmal, es gibt ja so ein Stück weit einen parallelen Weg. Wir kommen beide aus der Stadionleichtathletik, Ralf. Es gab mal eine Serie Golden Four.
Ja. Mhm.
Da wusstest du, worum es geht und wer gewinnt. Und dann waren es auf einmal 6, dann wurde es schon schwieriger. Und bei der Golden League weiß ich nicht, wer vorne ist, wieso der da ist, wer gewinnt, das verfolgst du nicht mehr. Und das ist genau auch so ein bisschen für mich das Problem der World Marathon Majors. Hast du 4 oder 6, dann ist das alles okay. Und bist du hinterher bei 9 oder 10, wird's halt schon schwierig.
Ja, absolut.
Wüsste man aus spitzensportlicher Sicht schon aktuell gar nicht, wer da gerade irgendwo irgendeine Führungsposition inne hat. Und wir haben auch natürlich durch unseren engen Draht hier in die Lauf-Community, sagen wir mal, ich will es jetzt nicht komplett schlecht reden, aber gemischte Signale bekommen, wie die Menschen das finden, dass das jetzt nochmal um 2 oder 3 Veranstaltungen erweitert wird, weil die auch sagen, ey Freunde, also wir müssen das ja aus unserem eigenen Geldbeutel bezahlen und come on, irgendwann ist auch mal gut. Und das ist, glaube ich, dann auch nachvollziehbar, dass man dann auch sagt, ja, dann ist es vielleicht für mich aber auch nicht mehr so attraktiv. Was attraktiv ist, wird auf jeden Fall, das wird der 40. Haspermarathon Hamburg sein und der, dafür hat, das hat Frank schon gesagt, könnt ihr euch schon anmelden. Ihr habt es schon geschafft, am Tag jetzt gerade ein bisschen die Server zu crashen.
Wir sind gecrashed. Ich lese parallel, geht aktuell nichts.
Wir entwickeln. Ja, also das spricht Das spricht natürlich für euch als Veranstalter, dass offensichtlich die Menschen ja einfach Bock drauf haben, da zu kommen und zu laufen, weil es ein geiles Erlebnis ist. Für diejenigen, die jetzt gerade da ein bisschen so am Outragen sind auf Social Media, ihr hört natürlich diese Folge, die wir heute aufnehmen am Freitag, nehmt das als Einordnung, dass ihr nicht die Einzigen wart, die euch da anmelden wolltet, sondern sehr, sehr viele, vielleicht dann auch initial zu viele, dass das handelbar war für den Server. Aber es ist ja auch nicht so, dass übermorgen alles schon voll sein wird. Das wird erst dann am Montag so sein. Also wenn ihr am Wochenende euch anmeldet, dann kriegt ihr noch euren Platz, wenn ihr diese Folge hier hört. Und übrigens für all diejenigen, die selber gelaufen sind oder noch nicht die Gelegenheit hatten, aber Lust drauf haben, wir werden natürlich auch das Relive, unsere Übertragung, findet ihr auf dem YouTube-Kanal des Hamburger Marathons, das werden wir hier auch in den Shownotes nochmal verlinken. Könnt ihr euch vielleicht in einer ruhigen Minute auch nochmal anschauen. Wir haben schon von einigen gehört, dass sie das nach ihrem Marathon auf jeden Fall noch machen wollen.
Naja, also das, wir das waren ja schon bei 100.000 am Sonntag. Was schon,
ich glaube, wir sind schon bei 130.
Genau, was schon sehr viel mehr war als die Jahre davor. Und jetzt nochmal fast 40% Nachnutzung in den ersten zwei Tagen. Klar, in den ersten Tagen findet auch die hauptsächliche Nachnutzung statt, das ist so. Ja, aber das ist schon, also man kann nicht sagen, dass es unerfolgreich ist. Das ist schon wirklich eine sehr gute Nummer.
Muss man tatsächlich so sagen. Und ich glaube, auch da war ein Stück weit des Erfolges auch die Einbindung des Livestreams in die App, dass dann ja viele halt an der Strecke, wenn sie jemanden auf der Strecke hatten, den sie getrackt haben, einfach auch immer im Livestream dann halt dabei gewesen sind. Und ich habe ja auch die Auswertung heute halt bekommen. Es ist ja schon, es war sehr überraschend, wie viele gleichzeitig im Stream gewesen sind. Also das hat sich schon sehr entwickelt. Und ich finde, da sieht man ja auch das Interesse daran, so wie ihr es oder wie wir es halt zusammen machen, ein klein wenig hinter die Kulissen halt zu gucken. Ich habe schon gehört, dass manche gerne noch viel, viel tiefer in die Materie einsteigen möchten. Aber die Frage ist tatsächlich, muss man einen Carbon-Schuh bis in die letzte Schraube, die nicht drin ist, halt erklären? Oder geht es wirklich darum, halt einen wunderbaren Lauf Vormittag oder Nachmittag mit qualitativ hochwertigen Kommentaren dahin zu bekommen. Und ich glaube auch, dass uns dieses Jahr das sehr gut gelungen ist, halt diese Anteile zwischen internationalem Spitzensport und Richard hin und her zu switchen. Das war schon super.
Ja. Aber wir sind gerne wieder dabei nächstes Jahr, das ist ja gar keine Frage. Und dass wir uns ja vorher auch immer darüber austauschen, was machen wir denn, was zeigen wir, da sind wir ja offen. Da sind wir vollkommen offen. Das schätzen wir ja auch an dir und an Jan, dass wir da halt ganz offen auf Dinge zugehen können und Ideen entwickeln können. Wenn die aus der Community kommen, noch besser. Muss man nicht immer alles gleichzeitig umsetzen, aber da bin ich sicher, dass uns Ideen kommen werden, wie auch immer.
Ja. Da war ja eben die Frage, welche Highlights planen wir zum 40. von Philipp? Natürlich seid ihr dabei, wenn ihr denn halt möchtet.
Sehr gerne.
Dann haben wir das erste Highlight schon mal abgehakt.
Ja, hör mal, dann wünschen wir dir einen crashfreien weiteren Tag. Ja, also das Serverproblem wird sich hoffentlich dann doch jetzt relativ bald dann legen. Nimm es als Adelung, und das wirst du ja auch tun, weil du weißt, dass die Leute Bock haben auf eure Veranstaltung. Vielen Dank für die Einblicke, weil ich glaube, auch das ist echt cool, einfach mal zu hören, was passiert denn jetzt eigentlich danach. Nächste Woche besprechen wir dann noch, wie man am besten sich vorher und nachher verhält, ja, in Richtung Regeneration, Dehnen vor allen Dingen, ja, Dehnen, ja, nein, vielleicht. Wichtiges Thema in unserer Community. Ansonsten findet ihr alle Infos in den Shownotes. Wir sagen danke, Frank, und euch bis nächste Woche. Ciao, ciao.